Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, womit fängt man an? Ist ja gar nicht so einfach bei solch einem Tag. Ich möchte mal mit einem Gedicht anfangen, was mich so für diesen heutigen Abend inspiriert hat. Ist nachzulesen im Markus 5, da steht es vielleicht ein bisschen anders. Ich habe es so geschrieben. Jesus fährt mal übers Wasser, kommt in die Gegend von Gerasa. Als er aussteigt aus dem Boot, kommt ein Mann, der ist in Not. Er sich selbst mit Steinen schlägt und wenn man ihn in Ketten legt, er ungeahnte Kräfte hat, die Fesseln macht er einfach ab. Er schreit und niemand traut sich raus, die Gräber sind jetzt sein Zuhause. Er ist nicht mehr sein eigener Herr, sich äußern kann er auch nicht mehr. Fremde Stimmen sprachen aus, wir wohnen hier in diesem Haus, wir möchten in der Gegend bleiben, tu uns nicht von hier vertreiben. So riefen sie zu Jesus aus, wir suchen uns die Schweine aus. Jesus ließ ihnen diesen Willen. Die Schweine fingen an zu brüllen und dann riefen sie im Nu einem Steinabhang zu. Die Hirten sahen die Gefahr, doch es schien ihnen sonderbar. Ihr Rufen wurde nicht gehört, die Schweine waren wie betört. Alle fielen den Abhang runter. Das Wasser macht sie wieder munter, doch der See war tief und kalt. So nahte sich ihr Ende bald. Die Hirten rannten aus Angst weg. Es hatte ja auch keinen Zweck. Die Schweine schon ertrunken waren, viel Menschen sollten das erfahren in Stadt und Land. Was war geschehen, die Leute wollten es auch sehen. Sie kamen all aus nah und fern, aßen sie doch Schwein so gern. Sie sahen sich das Schauspiel an und dann sahen sie den Mann, der gerade noch war nackt gewesen, der saß bei Jesus, war genesen. Er war bekleidet bei Verstand, doch bleiben wollte er nicht im Land. Denn auch Jesus sollte fort, sollte wegfahren an einen anderen Ort. Jesus sollte nicht mehr handeln, nie mehr besessene Leute wandeln, sollte nie mehr tun die Wundertaten, die Menschen wollten Schweinebraten. Dass ein Mensch war worden heil, war ihnen Wurst, war nicht ihr Teil. Doch Jesus sagte, bleibe hier, erzähl, was ist geschehen mit dir, erzähl es in Land und Stadt, was Jesus dir getan heute hat. Und der ehemals Verrückte, mit seinem Zeugnis sie beglückte, er erzählt es bei Verwandten und auch, wo sie ihn gar nicht kannten. Von Jesus, der ihn hat befreit und dass er es hat nie bereut, dass er seine Hilfe hat angenommen und wo die Säue waren hingekommen, hat er ihnen auch erzählt. Manche sagten, dass ihm was fehlt. Manche meinten, er war besessen, doch er sagt, das wäre gewesen und er wäre jetzt wirklich frei, was ein Wunder Gottes sei. Markus 5, der Besessene aus Gerasa und wie dieser Mensch, der von allen guten Geistern verlassen oder besser gesagt von den bösen Geistern besessen war, irgendwie in Kontakt mit Jesus kam, da noch eine Sehnsucht da war, aber der gar nicht mehr sagen konnte, was denn Jesus überhaupt ihm tun sollte. Der war irgendwo eingefahren in seinen Gleisen, wohnte in den Gräbern und konnte nicht mehr weiter. Er zerschlug sich selbst mit Steinen, so könnte man übersetzen, und wahrscheinlich die anderen ringsherum auch mit. Er tat das, was ihn selbst und andere zerstörte. Und da ist man natürlich beim Thema. Ich habe mal einen Freund getroffen und da dachte ich, der ist so ja, homosexuell und der lebt das aus und freut sich dran. Und wir kamen ins Gespräch und dann sagte er mir, also weißt du was, dir kann ich ja sagen, also homosexuell sein, das wünsche ich nicht mal meinem größten Feind. Und da merkte ich, auch dieser Mensch, der nach außen so lässig und cool wirkte und alles im Griff zu haben schien, litt doch ganz schön unter der Oberfläche. Ich habe in einer homosexuellen Zeitung mal gelesen, da wurde gefragt, hättet ihr zu irgendeiner Zeitpunkt die Pille geschluckt der Veränderung, oder die Therapie gemacht, wenn es da was gäbe. Und da haben 95% derer, die da geantwortet haben, gesagt, ja, hätten wir gemacht. Zu irgendeiner Zeit, ne? Nicht gerade jetzt aktuell. Aber diese Zeitung konnte natürlich ihnen keine Hoffnung anbieten, weil da war keine Hoffnung. Und so sagte der erste Pastor, den ich einmal besuchte, da war ich noch kein Christ, und mit ihm über meine Probleme sprechen wollte, auch, das ist eben so, musste halt das Beste draus machen, sind doch auch ganz nette Leute. Und ich hatte als Nicht-Christ da erwartet, dass der vielleicht für mich betet oder irgendwo ein Wort der Ermutigung hat, dass es doch noch einen anderen Weg herausgebe. Das war so das letzte, ja, mein letztes Versuchen, bevor ich dann so richtig die Homosexualität ausleben wollte, vielleicht einen anderen Weg zu finden. Dieser andere Weg wurde mir aber nicht aufgezeigt. Und als Homosexueller fühlt man ja so schon von Anfang an. Also zumindest so dieses Anderssein, nicht dazugehören irgendwo, immer auf der Suche zu sein und zu merken, da kann ich nirgends andocken. Die anderen haben etwas, was ich nicht habe, was mir irgendwo fehlt. Eine Seelsorgerin hat das mal ziemlich drastisch ausgedrückt und hat gesagt, weißt du, welche Leute Kannibalen fressen? Und dann sagte sie drauf, die Kannibalen bewundern, die kommen in den Topf. Die Charakterzüge, die Sportlichkeit, den Intellekt. Und so ähnlich, erklärte sie dann, ist es bei der Homosexualität. Auch wenn da nun niemand im Kochtopf landet, aber da ist jemand auf der Suche, ist noch lebendig und möchte sich das einverleiben, was er bei sich nicht entdecken kann, was ihm vielleicht auch fehlt, was nicht entwickelt ist, was auch immer. Problem ist, zwei Menschen, die auf der Suche sind nach sich selbst, die kommen auch nicht im Doppelpack irgendwo zu einem guten Ergebnis. Da fehlt trotzdem noch was. Und wenn sie sich noch so bemühen und auch versuchen, ihre Homosexualität verantwortlich zu leben, irgendwie scheint da noch was zu fehlen. Und trotzdem ist es wichtig, wenn man jemanden, der auf der Suche ist, ernst nimmt, weil der auf der Suche ist, der hat sich noch nicht aufgegeben. Der hat noch irgendwo Hoffnung, auch wenn natürlich dies, wenn man in der Homosexualität da mit seinem Freund zusammen ist, nicht die Suche erfüllen wird. Und wo ich dann mit meinem Freund zusammen war im Bett, da hörte ich eine Stimme: Was du da machst, ist falsch, willst du bis an dein Lebensende so weitermachen? Mir war nicht klar, wo die Stimme herkam, weil so etwas hatte ich noch nicht gehört, dass Homosexualität falsch war. Außer, dass mein Vater mal eine dumme Bemerkung gemacht hat, war es doch immer entweder neutral oder wohlwollend und meistens natürlich tabu. Ich bin da kirchlich aufgewachsen, über sowas hat niemand geredet. Da gab es keine Hoffnung, die jemand gemacht hat, dass irgendetwas sich ändern könnte. Und Leute, ihr müsst natürlich auch wissen, Sünde macht Spaß, sonst würde niemand sündigen. Zumindest am Anfang. Er sagt, der Teufel, ist ja alles gar nicht so schlimm. Probier's doch mal aus. Und kurz drauf sagt er, du bist jetzt so tief drin, lass es, sterb damit, leb damit, egal. Das ist die Realität. Aber was macht man mit so einer Stimme, wenn es keine Perspektive gibt? Das, was du machst, ist falsch. Ganz einfach, man macht nichts damit, ne? Wie geht's denn euch, wenn ihr mal von eurem Gewissen oder von einer Stimme Gottes oder der Stimme eines lieben Bruders oder einer lieben Schwester aufgerüttelt wird und sagt, was du da machst, kann ich nicht so ganz mit, erklär mal. Da gibt's dann eine Notlüge oder eine Erklärung, weil man ja gar nicht anders kann. Denkt mal nach. So ein bisschen Geiz und Sparsamkeit. Wenn Gott mal sagen würde, ich lege mal 100 an der Kollekte, ist mir mal so gegangen. Ich habe nicht reingelegt, weil es hätte ja sein können, das Auto, was mich zurückfahren sollte, der Fahrer fährt ohne mich und dann muss ich mit dem Bus fahren. Also das war ja eine sehr weit hergeholte Antwort. Ne? Und so ähnlich kann es natürlich auch bei wichtigeren Sachen passieren. Ich bin also zum nächsten Event gefahren mit meinem Freund, das war nicht mehr so richtig was, weil der hatte noch 17 andere Sexpartner, wie das bei Homosexuellen so ist, und meinte, ja, ich könnte schon zu ihm mal kommen und wäre ganz schön, mal ein bisschen Frischfleisch zu haben, aber ja. Und dann hatte ich immer noch den Traum nach so dieser exklusiven Beziehung und nach diesem Mr. Reit, der so mir das geben kann, was mein Innerstes vermisste. Ich fuhr dann auf eine christliche Tagung, weil ich war so durch meine Eltern kirchlich aufgewachsen und hatte mich da angemeldet, weil das DDR-Geld zu der Zeit gerade verfiel und da konnte man die 35 Mark da auch bezahlen, zu einem christlichen Jugendtag. Und ja, dann bin ich da zu einem Seminar Homosexualität, Schicksal oder Sünde. Für mich war das klar, das war Schicksal, also ging ich da hin, setzte mich neben einen, den ich mir so als neuen Freund ausgeguckt habe, und dann erzählte da ein Redner, der das so ersatzweise machen musste, also der war gar nicht richtig vorbereitet, las da was aus einer Zeitung ab, und der erzählte, da gibt es einen Weg heraus. Und das Interessante war, ich merkte, dieser Mann scheint recht zu haben. Das scheint ja die Wahrheit zu sein, das, was ich eventuell suchen könnte. Es hat auf jeden Fall motiviert, Hoffnung gemacht, dass es doch da einen Weg herausgeben könnte. Obwohl ich bis zu meinem 24. Jahr ausschließlich homosexuell empfunden habe und nie damit gerechnet hätte, dass es da einen Weg gibt. Den Tag drauf, da gab es so eine evangelistische Veranstaltung in der Kirche, und ihr kennt das bestimmt alle, da wird dann hinterher so zum Kreuz aufgerufen, wo man vor zum Altar kommen soll. Und ja, ich saß oben auf der Empore, auf der letzten Reihe, wie man das so als Interessierter macht. Und in die ganze Empore, da stand niemand auf. Was da unten los war, weiß ich nicht so genau, aber es wird sich sehr an Grenzen gehalten haben. Und ich dachte, wenn der neben mir aufsteht, dann stehe ich auch auf, aber der stand auch nicht auf, der war schon Christ. Ich weiß nicht, wie viele da Christen waren. Und dann kam jemand von der anderen Seite vorne auf der Empore, stand auf und ging direkt auf mich zu und fragte, ob ich Jesus mein Leben geben will. Der hat keinen anderen gefragt, der kam einfach von A nach B, schnurstracks. Völlig unklar für mich zu der Zeit, warum fragt er genau gerade mich? Ich war bereit, Gott sah, ich schaffte es da nicht, durchs Treppenhaus danach vorzugehen. Also schickte er einen lieben Bruder und wir machten die Lebensübergabe in der Bankreihe. Und dann hätte man natürlich gehofft, alles ist gut, ne? Nichts war gut. Ich war noch genauso homosexuell wie vorher. Was nun? Die Woche drauf waren drei Leute, die sonst hätten mit mir nichts tun wollen, die wollten dann auf einmal mit mir ins Bett, wollten mein Freund sein. Bei einem hatte ich so zur Nachtschicht Tür an Tür zu arbeiten. Ich musste immer zu dem rein und er fing dann schon an, mich zu betatschen. Ich habe dann zu Gott geschrien, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr da widerstehen. Und dann bekam ich ein Wort, einen Satz von Gott, dem ich den sagen sollte. Ich habe den Satz dem gesagt und dann war, als ob so eine Glasscheibe zwischen uns runtergelassen war. Die Versuchung hörte auf zu diesem Mann und er ließ von mir ab. Es war so ein Anfang, wo ich Gottes Kraft und Gottes Stärke spüren konnte. Da hatte sich so noch nichts geändert, aber der Herr sah in mein Herz. Er sah, dass ich zwar das Wollen hatte, aber beim Vollbringen doch noch ganz schön gehandicapt war. Der half mir, nicht nach einer Woche schon abzustürzen. Diese Hilfe geschah immer mal wieder. Ich fand einen Hauskreis und so ein paar christliche Gruppen, wo ich sein konnte. Die wenigsten wussten von meinem Hintergrund. Ich fand einen Seelsorger, zu dem ich kommen konnte, der von dem Thema keine Ahnung hatte, aber ein Christ war. Und im Nachhinein merkte ich, 95% der Sachen, die da bearbeitet wurden, das ist ganz allgemeine Seelsorge. Seine Vergangenheit zu bereinigen, Vergebung zu empfangen, bereit werden, anderen zu vergeben und was da alles so zu machen ist, wenn man Christ wird. Kann man im Vaterunser nachlesen. Ja, und dann erfuhr ich mit der Zeit immer wieder, dass Menschen Veränderung erfahren hatten. Ich kam so an fromme Bücher ran, die das genau beschrieben, und ich fragte mich, ist das wirklich oder hat das nur einer hingeschrieben, der das gerne hätte erleben wollen? Man kommt ja dann so auf diese Fragen, weil der Teufel, der sagt ja immer, du hast dich nicht verändert, alles noch beim Alten. Anfangs waren vielleicht 50% der Männer für mich sexuell attraktiv und das nahm dann ab. So vielleicht auf 5%. Und ich fragte mich, was ist da los? Warum sind diese Menschen jetzt so faszinierend? Und mit der Zeit wurde mir klar, ja, die verkörpern noch etwas, was bei mir fehlt. Was sich bei mir noch nicht entwickelt hat. Wo ich noch Hilfe brauche, wo noch Wachstumsmöglichkeiten sind. Beim Pfarrer Dr. Roland Werner, da war ich dann öfters mal zur Seelsorge, zu verschiedenen Tagungen. Und der sagte mal einen Satz, du musst nicht alles können, aber was dir wichtig ist, das kannst du lernen. Und er erklärte es dann so, dass zum Beispiel einer immer so am Strand, wo die Leute da auf den Surfbrettern standen, angezogen war auf diese, wo er dachte, die sind attraktiv und dass ich da gar nicht satt sehen konnte. Und diese Versuchung ging erst weg, wo er selbst das Surfen gelernt hat und ein Mann unter diesen Männern war. Das hat er wahrscheinlich damit gemeint. Da kann sich noch was entwickeln. Man muss seine Kreativität und vielleicht auch seine Andersartigkeit nicht verdrängen. Als Kind dachte ich immer, anders sein, das ist ein Fluch, anders als die anderen. Und mittlerweile merke ich, anders als die anderen zu sein, was ich immer noch bin, kann auch ein Segen sein, ein Segen, mit dem Gott arbeitet. Die Veränderung der Gefühle ging für mich viel zu langsam, aber für andere doch ziemlich schnell vonstatten. Ich hasste immer meine Arbeit, weil ich meinen Vater nicht so mochte. Und irgendwann sagten dann meine Kollegen, die mit Komplimenten nicht gerade um sich warfen, du hast dich sehr verändert oder du bist ganz Mann geworden. Und das waren so bei den Eisenbahnern in der Werkstatt und so im laufenden Betrieb, wo ich dann mein Dienst tat, schon ganz schöne Komplimente. Wo deutlich wurde, da ist etwas passiert. Wo ich im Nachhinein merkte, mit wie viel Verständnis und Beharrungsvermögen diese Menschen gelebt hatten und mir eben nicht eine Brechstange über den Schädel geschlagen haben. Weil wenn jemand nur meckert und lamentiert und alles nicht richtig ist, mit solchen Menschen es auszuhalten, ist äußerst schwierig. Die Veränderung nahm zu und irgendwann in einer christlichen Jugendstunde hatte ich das erste Mal ein Gefühl zu einer Frau. So vielleicht eine Minute. Das Problem war, das war die Freundin von jemand anderem und ich schaute sie anscheinend mit einem besonderen Blick an. Er fragte mich nämlich dann anschließend, warum ich seine Freundin so angeschaut hatte und mir verschlug ich dann die Sprache und ich habe dann irgendwas mit, ich habe mich gefreut, gestammelt, weil so richtig zusammengebracht habe ich das zu diesem Moment gar nicht. War das völlig Neues für mich. Was dann auch ein bisschen in geregelte Bahnen fließen musste. Ich weiß einmal zum Gemeindefest, da habe ich mit an der Spüle gestanden, das war so sonst nicht meins. Das habe ich immer den anderen überlassen, aber da hat ein Mädel abgewaschen, was ich nicht erst in Augen gelassen habe. Und mein Seelsorger ist dann zu mir hin und hat mir erstmal die Leviten gelesen, dass das so nicht gänge. Das haben nämlich auch andere mitbekommen, dass da etwas passiert ist. Und dann gab es so verschiedene Seminare und Konferenzen, wo es wichtig war, für und miteinander zu beten, von anderen zu hören, die schon weiter auf dem Weg der Veränderung waren. Weil das brauchte man ab und zu mal. Im Tagebuch nachzulesen, was sich schon verändert hat, wenn auf einmal wieder schwere Zeiten kamen, Versuchungen da waren, Anfechtung, wenn man sich fragte, es geht wohl gar nichts vorwärts. Die ersten 2 Jahre, nachdem ich zum Glauben an Jesus gekommen bin, da gab es nicht so etwas wie eine Glaubenskrise, Es ging immer vorwärts. Und wenn es nur mal Plateauphase war, dann merkte ich, ja, könnten wir mal wieder ein bisschen mehr beten. Dann ging es wieder vorwärts. Ich erwartete, dass Gott handelte. Es machte sich dann daran fest, dass nach der Nachtschicht ich dann in die Gemeinde wollte. Eine Stunde, anderthalb schlafen und dann aufstehen, die Gemeinde. Und dann vielleicht nochmal schlafen oder auch nicht. Einmal hat man mit einer Gemeindegruppe etwas ausgestaltet im Gottesdienst und die waren alle krank und wir waren dann bloß noch zu dritt und dann habe ich dem Herrn gebetet, Herr, lass mich doch schnell und kurz schlafen, dass ich dann abends wieder fit bin für die nächsten 12 Stunden. Ich habe dann den Gottesdienst recht gut überstanden und hinterher dachte ich, muss ich mich mal hinlegen. Aber ich konnte dann nicht mehr einschlafen, weil ich hatte ja gebetet, ne? Ich will schnell und kurz schlafen, warum dann hinterher nochmal hinlegen? Bin ich dann wieder aufgestanden und es war richtig gut. Immer und immer wieder solche kleinen Gebetserfahrungen. Und dann habe ich mich das erste Mal verliebt, aber nicht in meine Frau, sondern in jemand anders. Auch in eine Frau, und die sagte mir dann, nach ein paar Monaten, nee, eigentlich will ich gar keinen Freund. Es war für mich unwahrscheinlich herausfordernd. Ich war froh, dass es eine Gruppe von Christen gab, die mich und meinen Weg kannten und die mitgeweint und mitgelitten haben. Sie haben nicht alles hingeschmissen habe und gesagt, hat wohl doch keinen Zweck. Die Veränderung wurde immer stärker. Wo da so die 5% Menschen noch waren, zu denen ich mich hingezogen fühlte, Männer, dachte ich, nur Gott, das wird so das sein, was er machen kann. Man kann jetzt damit als Christ leben und das bisschen wegschieben und wenn mal eine Versuchung kommt, mal beten und dann geht das schon irgendwie. Ich habe nicht mehr erwartet und auch nicht für mehr gebetet. Und dann erlebte ich, dass auch diese Versuchungen, Anfechtungen, das Hingezogensein zu anderen Männern aufhörte. Ich merkte, dass ich mit denen weder kuscheln noch ins Bett wollte, sondern dass ich mir ein Gegenüber wünschte, ein weibliches. Und dann las ich so ein frommes Buch, das nannte sich die vierte Dimension und da stand drin, man kann auch für seinen Ehepartner beten. Ne? Und man sollte das konkret machen, also habe ich mir 10 Punkte aufgeschrieben, 1, 2, 3, so bis 10. Und die Körpergröße auf 5 Zentimeter und so und war da mit dabei. Und wo ich dann meine liebe Frau kennenlernte, dann haben 9 von den 10 Punkten zugetroffen. Der 10. Punkt, die langen Haare sind dann noch nachgewachsen. Ja, Gott hat wirklich gehört und reagiert. Er hat mir gezeigt, dass er kann und dass er will. Irgendwann wurde ich dann undankbar und dachte, er hätte noch 10 Punkte schreiben können. Ne? Also es ist nicht gut, wenn er so undankbar ist. Ich habe dann meinen Kindern gesagt, wenn sie mal irgendwas auszusetzen haben, kannst du schon für deine Ehefrau beten. Bei mir hat es funktioniert. Kannst du 10 andere Punkte nehmen. Vielleicht lässt sich ja der Herr drauf ein. Es soll ja auch motivieren, die Christen, auch unsere Kinder, die ja versuchen zumindest mit Jesus zu leben oder zumindest, wo wir versuchen, ihnen Jesus groß zu machen, die sollen ja auch in diesen kleinen Dingen des Lebens erfahren, dass da einer ist, der hilft. Dass da einer ist, der mitweint und mitleidet, wenn mal etwas nicht gelingt. Zu einem Gottesdienst so ähnlich wie hier, da wurde dann hinterher aufgerufen, wer für sich beten lassen will, nach vorn zu kommen. Und da bin ich auch mit vor und Gott hat mich da auf die Bretter fallen lassen und mir gezeigt, wo euer Schutz weg war, dass er in den schweren Zeiten mit dabei war und mitgeweint und mitgelitten hat. Und die Warum-Frage, warum hast du das alles zugelassen, dass ich das erleben musste, die ging in den Hintergrund vielleicht, wenn es dann noch wichtig ist, werde ich sie mal im Himmel stellen, aber das war nicht mehr so wichtig. Der Herr hatte mir gezeigt, ihm war mein Schicksal nicht egal. Und so ähnlich wie der biblische Josef einmal sagen konnte, dann im Nachhinein. Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen und viel zu retten. Vielen ein Leben in Freude und im Überfluss zu schenken. Und so ähnlich erlebe ich das. Natürlich gibt es immer wieder Herausforderungen. Ein Pastor sagte einmal, selbst wenn eine Sache überwunden ist und du da keine Probleme mehr hast, da denke doch nicht, du hast jetzt den Himmel auf Erden. Da gibt es neue Herausforderungen, vielleicht sogar größere. Wie das Kaninchen auf die Schlange zu sehen und zu meinen, wenn dieses Problem gelöst wäre, dann wäre es, würde es mir gut gehen und ich würde Gott immer zu loben und danken. Diese Illusion, denke ich, kann man an Gott gleich wieder abgeben. Das wird auf Erden nicht passieren. Was aber passiert ist, dass er das Sehnen unserer Herzen sieht, dass er antwortet, oftmals bevor wir überhaupt beten, dass er hineinkommt in unser Leben und uns Hoffnung und Zuversicht schenken möchte. Als Kind fühlte ich mich immer abgelehnt, Außenseiter. Ein Mädel sagte mal, du hast so komische Ohren, deshalb mag dich keiner. Und dann schaute ich mir die Ohren der anderen an und die waren alle komisch. Das konnte es also nicht sein. Es hätte ja relativ wenig genützt, hätte ich mir so abschneiden lassen, dass sie nicht mehr komisch sind. Ne? Heutzutage wird ja da viel so gemacht. Ich sehnte mich nach Gemeinschaft und erlebte Ablehnung. Ich wollte dazugehören und merkte, mich mag keiner. Was nun? Und dann kam Gott in mein Leben und sagte, dich mag doch jemand. Du bist eine Perle. Du bist wertvoll. Ich möchte dich gebrauchen. Dann versucht man ja so Gott auszutricksen. Ne? Eigentlich will ich nicht. Und das war dann so, dass Gott mich berief, in seinen Dienst zu treten. Und ich wollte das nicht, weil zu bestimmten Seminaren und so, da gab es so zwei Gruppen, die da waren. Das waren Theologiestudenten und Krankenpfleger. Und ich habe mich gefreut, dass ich einen richtigen Beruf hatte. Ich habe mal Fahrzeugschlosser gelernt, war dann Wagenmeister und Zugschaffner. Das waren für mich richtige Berufe. Und die Erfahrungsberichte, die Zeugnisse, die ich so gelesen habe, die wurden dann alle Priester oder Pfarrer oder wie das in ihrer Konfession auch hieß. Da dachte ich, nee, das mache ich mal nicht. Ne? Und dann sprach Gott, mach das mal. Dann kann man ja so ein bisschen tricksen. Dann dachte ich, mein Seelsorger, der wird schon sagen, ach, vergiss es. Ne? Da war ich mir 100% sicher. Und dann ging ich zu ihm hin und sagte, also Gott hat mir irgendwie gezeigt, dass ich so Pastor werden soll. Und was meinst denn du darüber? Und dann sagte er mir, ja, das hat Gott ihm schon lange gezeigt und er betet für mich da schon lange und er soll es mir selber zeigen. Und in einem Nebensatz sprach er dann noch, eigentlich dachte ich, du machst mal das und das. Diesen Nebensatz habe ich ignoriert. Und mittlerweile sind wir wieder an dieser Stelle, wo ich irgendwann mal gebetet habe, Herr, lass mich in deine Berufung hineinkommen. Gib sie keinem anderen. Und er hat mich gefragt, bist du denn bereit, wenn ich einmal sage, geh und verlasse alles, mach dich auf den Weg und ich zeig dir, wo es hingeht, bist du dann bereit zu gehen. An dieser Stelle buchstabieren wir beide noch. Wir haben da noch kein eindeutiges Ja. Das ist noch ein Prozess. Mittlerweile haben wir 5 Kinder, 5 Jungs, zwischen 2 und 15. Alles Wunderkinder, weil meine Frau eigentlich keine kriegen kann und die Ärztin im Krankenhaus, wo wir die erste Schwangerschaft feststellen lassen haben, die hat dann gesagt, wo sie da diese Kurve gesehen hat, also das muss eine Hormonstörung sein, also Kind geht da gar nicht. Und die kann sich heute noch daran erinnern an uns, weil das so ungewöhnlich ist und hat gesagt, schickt mir mal die Kurven, dass ich andere Frauen ermutigen kann, das bei Gott doch alle Dinge möglich sind. Das ist schon spannend, wie Gott handelt, wie Gott beschenkt und auch mit welchen Herausforderungen das tägliche Leben so einem begegnet. Das ist wichtig für unsere Ehe, für unsere Kinder gebetet wird, weil da ist auch nicht alles immer gut. Da gibt es auch Herausforderungen zu bestehen und Ehe ist Arbeit. Kindererziehung ist Arbeit, auch wenn es immer wieder schöne und freudige Ereignisse sind. Wie hat Gott mich frei gemacht? Drei Dinge vielleicht. Das erste ist, es war eher so wie ein Nebenprodukt der Nachfolge. Irgendwie mit der Zeit merkte ich, dass das Interesse am eigenen Geschlecht nachließ. Irgendwie mit der Zeit merkte ich auch, dass das Interesse zum anderen Geschlecht sich entwickelt hat. Irgendwie merkte ich, dass Gott da eine zentrale Rolle gespielt hat, denn aus eigener Kraft war das nicht machbar. Als Jugendlicher habe ich das eine ganze Zeit verdrängt. Es kam ja irgendwo unnatürlich vor, nach den Männern zu gucken. Aber was sollte ich machen? Es schien ja keine Alternative zu geben. Dann sprach Gott, das, was du machst, ist falsch. Und dann sprach Gott noch einmal, ich habe einen Weg, einen Plan, ich habe etwas Besseres für dich. Wo ich das begriffen hatte, standen auf einmal alle Türen offen. Oder man könnte auch sagen, als Eisenbahner alle Signale auf grün. Aber es ging mal von der Hauptstrecke ab, durch die Prärie. Durch die Nebenbahn, durch viele Weichen und Verzweigungen. Und auf einmal merkte ich, ich bin auf der richtigen Spur. Gott hat Veränderung geschenkt. Was mag anderen helfen? Wahrscheinlich das, was mir auch geholfen hat. Einmal, dass jemand so mutig war, von der Hoffnung zu reden, die es gibt. Dass keine Situation zu verfahren ist, zu aussichtslos. So ähnlich wie bei dem besessenen Gerasener am Anfang, der keine Hoffnung mehr hatte, wo nur noch andere Stimmen sprachen, nicht mehr er selbst. Die Christen, die da mutig waren, ein Seminar anzubieten und die Sache beim Namen zu nennen, denen gebührt Hochachtung. Es geht ja auch anders. Die Menschen, die mich seelsorgisch begleitet hatten, ohne dass sie überhaupt Ahnung hatten in diesem Gebet, gilt auch der Dank. Denn sie hätten ja auch sagen können, kenne ich mich nicht aus, geh doch, wo du hin willst, aber nicht zu mir. Denen, die Mut hatten, Bücher zu schreiben über das Thema und von der Hoffnung zu reden, die nicht nur in ihnen war, sondern die sie weitergeben konnten durch ihr verändertes Leben, gebührt auch mein Dank. Auch das ist ja nicht selbstverständlich, von dem zu reden, was man gesehen und gehört und erlebt hat. Die meisten Menschen, die aus der Homosexualität herausgekommen sind und sich verändert haben, sind sensible Menschen. Sie möchten eher ihre Ruhe, in Ruhe gelassen werden und viele, die sich verändert haben durch Gottes Hilfe, sind dankbar, aber denkt nicht im Traum dran, darüber zu reden. Zu groß ist die Angst vor Ärger, vor Druck, vor Verfolgung, vor was auch immer. Nicht jeder versteht ja, was da passiert ist. Und mancher wird sehr unsanft an seine eigene Sünde und Schuld erinnert. Vielleicht auch, wenn es einen ganz anderen Themenbereich betrifft. Was mir geholfen hat, ist, auch eine herzliche Umarmung im Hauskreis, Liebe und Gemeinschaft ohne sexuellen Einfluss kennenzulernen. Dazu zu gehören in Herzlichkeit und Erbarmen. Ich habe von zwei Frauen gelesen, die sind lesbisch orientiert und die haben anderen geholfen bei so einer Vereinigung und Die haben sich die Nöte der Frauen, die da kamen, angeguckt und die Hälfte der Frauen, die sie begleitet haben, sind heterosexuell geworden. Die haben natürlich dann ihre Arbeit da verloren bei diesem Verein, weil das war nicht Ziel. Aber da haben sich einfach mal Leute bereit gefunden und gesagt haben, wir schauen die Not an. Und so kann es passieren, wenn jemand zu uns kommt, vielleicht mit ganz anderen Problemen, und wir die Menschen nicht wegschicken, sondern uns ihre annehmen, dass sie auch da Veränderungen erfahren im Bereich ihrer Sexualität. Es war ein unwahrscheinlich großes Geschenk, zu Menschen dazu zu gehören, zu Gruppen, die einen ernst genommen haben, die mich mit hineingenommen haben. Als Kind habe ich mich immer gedrückt, vor allem, wo man sich wehtun konnte, Sport, Fußball, Schlittschuhlaufen und was da alles gab. Kann ja was passieren. Und irgendwann bekam ich Interesse daran, so etwas auszuprobieren und ich merkte, das kann ja sogar Spaß machen. Ich habe dann im Studium 5 Jahre Fußball gespielt, jeden Montag, bei 20 Grad minus und bei 30 Grad plus, egal ob den nächsten Tag Prüfung war oder nicht. Einmal hat uns fast der Blitz erschlagen, da waren wir zum Glück auf der anderen Seite vom Spielfeld, weil wir auch meinten, bei Gewitter spielen zu können. Aber ich habe gemerkt, es hat Spaß gemacht und ich habe unwahrscheinlich viel dazugelernt. Sozialkompetenz würde man da vielleicht sagen. All das waren so kleine Schritte auf dem Weg der Heilung, ohne die es wesentlich schwerer geworden wäre, wenn nicht unmöglich. Das Wichtigste ist die Hoffnung. Die Hoffnung, die auch im 1. Korintherbrief im 6. Kapitel beschrieben ist, ab Vers 9. Da wird erzählt, wer alles Gottes Reich nicht ererbt. Und da sind auch die Weichlinge und Knabenschänder, im Griechischen steht, die homosexuellen Prostituierten und die Männer, die mit Männern Sexualverkehr haben. Heißt eigentlich übersetzt. Und dann steht, diese werden nicht in den Himmel kommen, die das ausüben. Und ein Arbeitskollege sagte mir dann, schlug die Bibel auf und sagte, ich stehe hier auch mit drunter. Also Christ sein ist für mich nichts. Waren ja auch die Diebe und die Geizigen und die Mörder und die Wucherer und was da alles so gibt. Und dann habe ich ihn gefragt, hast du schon mal weitergelesen in der Bibel, was da steht? Und er sagte, nee, das hat mir gereicht. Ein Vers weiter stand, solche sind etliche unter euch gewesen, aber jetzt seid ihr abgewaschen, aber jetzt seid ihr geheiligt, aber jetzt seid ihr gerecht geworden durch Christus und seinen Geist. Und das, was Paulus damals beschrieben hat, in seiner Gemeinde in Korinth, dass auch homosexuelle Menschen frei geworden sind, sich verändert haben und nicht nur ein bisschen, sondern ganz, das habe ich erlebt und viele andere, die ich kenne. Diese Botschaft dürfen wir als Christen weitergeben, aber wir sollten uns davor hüten, es als Druckmittel zu gebrauchen. Der homosexuell Orientierte, der braucht nicht noch eine drauf. Da gibt es jemanden, der hat sich verändert und da musst du das auch machen. Der hat schon genug Ablehnung, Verfolgung und Ärger erlebt. Aber als Angebot, die Wahrheit so hinzuhalten wie einen Mantel, den derjenige anziehen kann oder auch nicht, das sollten wir schon tun. Die Hoffnung vermitteln. Die Hoffnung, dass zu seiner Zeit, wenn Gott das will, die Veränderung möglich ist. Mich sprach mal jemand an und ich erzählte ihm aus meinem Leben, ein homosexuell orientierter junger Mann. Und ich sagte ihm dann am Ende, vielleicht ist das jetzt nichts für dich, was ich dir erzählt habe. Ich hatte so einen Eindruck. Aber wenn du dich möglicherweise in 2 Jahren mal an einen Baum hängen möchtest, dann denk mal an meine Worte nach. Es gibt einen Weg heraus. Du ihn gehst, das ist dir überlassen. Ich kann für dich beten. Ich kann dir mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn du das möchtest. Aber wenn du das nicht möchtest, wirst du es vor dir und vor deinem Gott verantworten müssen. Irgendwann mal. Gott möchte etwas Besseres als das, was du jetzt erlebst. Und das ist wahrscheinlich nicht nur für die, die mit ihrer Sexualität im Clinch leben, so, sondern für alle. Gott hat viel mehr für uns vor, als wir jemals erbitten oder uns auch nur ausdenken können. Das schreibt er in seinem Wort. Da haben wir alle genug zu beten, genug zu danken und genug zu bitten. Die Hoffnung, die in uns ist, die sollten wir verkünden. Das, was wir gesehen und gehört und erlebt haben, das dürfen wir weitersagen. So wie der ehemals Besessene aus Gerasa, der in ein Gebiet gegangen ist, was 20 Kilometer breit und 100 Kilometer lang war. Das Gebiet der 10 Städte. Er ging also nicht nur zu den Seinen, zu denen aus seiner Familie, sondern er zog als erster Missionar im Heidenland umher, da wo Jesus rausgeschmissen wurde. Gott beruft immer wieder neue Menschen. Er zog unter dem Segen Gottes umher und im Luthertext heißt, viele verwunderten sich. Man könnte auch sagen, es entsetzten sich oder waren überaus erstaunt. Die ganze Bandbreite von Empfindungen und Reaktionen, die auf einen evangelistischen Vortrag, auf ein Zeugnis, auf eine Botschaft von Gottes Liebe möglich sind, hat dieser ehemals Besessene aus Gerasa erlebt. Und diese Bandbreite werden wir auch erleben, wenn wir aus einem geschützten Raum herausgehen und Zeugen der Wahrheit sind. Ich wünsche natürlich, dass wir so etwas erleben können, wie ich erlebt habe. Aber ich weiß auch, dass manche es versuchen und aus Gründen, die auch ich nicht verstehe, es nicht bis dahin schaffen. Auch diese Menschen sollten wir der Gnade Gottes und unserer Fürbitte anbefehlen. Aber es kann passieren, dass die Dauer einer Veränderung von einer homosexuellen zu einer heterosexuellen Orientierung, die gibt ein Psychologe von den Artweg mit 3 bis 5 Jahren an. Und er hat dann in seinen späteren Berichten geschrieben, dass es auch noch hinterher Veränderung gibt, dass das sehr unterschiedlich lang dauert. Professor Spitzer aus Amerika, der war 1972 maßgeblich daran beteiligt, dass diese Homosexualität von der Krankheitsliste verschwand. Der hörte dann immer wieder von Veränderungen und hat gesagt, ich will es wissen. Hat dann knapp 500 ehemals Betroffene hergesucht und hat mit ihnen Interviews geführt. Ich war auch einer von denen, die verheiratet waren, auch noch einen Ehefragebogen, der sehr deutlich war bis dahin, wie oft man in der Woche miteinander schläft. Und er hat dann das veröffentlicht, hat gesagt, dass wenn jemand motiviert ist, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass eine Veränderung von der Homosexualität zur Heterosexualität möglich ist. Der hat natürlich von vielen seiner Kollegen und Kolleginnen mächtigen Ärger bekommen, hat gesagt, ich kann doch nicht die Augen vor dem verschließen, was in der Realität geschieht. Und deshalb ist wichtig, dass auch Seelsorger und Psychologen den Menschen in Not begegnen dürfen und dass eben nicht verboten wird, wie es angestrebt wird, dass Jugendliche da keine Therapie machen dürfen, wenn sie in ihrer Sexualität verwirrt, unsicher sind oder sich homosexuell orientiert empfinden. Das ist ja der erste Schritt, dann wird es ganz verboten. Und die Psychologen verlieren ihre Lizenz, die Gemeinden, die so etwas anbieten, ihren Status, Körperschaft des öffentlichen Rechts und was da so alles gibt. Es ist wichtig, dafür einzutreten, dass jeder Mensch Hilfe empfangen kann, der sie braucht. Ja, liebe Geschwister, ich denke, es reicht. Ihr dürft mich dann auch noch fragen. Wozu ich einladen möchte, ist einmal, dass wer noch nicht mit Jesus lebt, da auch eine Lebensübergabe tun kann. Sprecht einen Christen an, sprecht mich an. egal, das können wir machen. Es ist nicht immer so, dass jemand die Empfindung hat und dann dahin kommt. Manchmal muss man auch einen Schritt gehen. Wer irgendwo Not hat und Gebet braucht, um Heilung, um Hilfe, darf sich mich auch ansprechen, oder die Mitarbeiter hier. Es ist wichtig, nicht ohne Segen wieder nach Hause zu gehen, nicht ohne Hoffnung. Wer noch Fragen hat, darf natürlich auch mit mir reden. In dieser Zeit konnte ich nicht alles sagen. Meine Frau braucht auch nicht vor, denn ich habe gesagt, wenn ich nicht weiter weiß, dann muss meine Frau weitermachen. Und so ganz wollte sie das nicht. Das ist ja meine Familie, unser Familienhaus. 5 wunderbare Kinder. Der hat uns großartig beschenkt. Dafür wollen wir ihm natürlich auch danken. Ich möchte noch mit euch beten. Herr unser Gott, wir kommen vor dich und wir wollen dir danken für das, was ich erleben durfte und für das, was wir erleben durften, die hier sitzen. Dass du eingegriffen hast über Wollen und Verstehen. Wir wollen dir danken, dass du auch heute wieder Hoffnung geschenkt hast. Auch dann, wenn die Nöte vielleicht ganz anders sind. Dass du doch helfen kannst. Dass wir als mühselige und Beladene zu dir kommen können. Dass du Hilfe schenkst, wenn wir uns danach sehnen. Herr, wir bitten dich, dass das nicht so lange dauert, sondern dass du uns heute schon zeigst. Du bist da und du meinst es gut. Komm zu uns und berühre uns. Schenke uns deine Kraft. Wenn wir vielleicht noch nicht wollen, dann hilf uns zu bitten, dass wir wollen. Denn du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Herr, geh mit uns in den Abend, segne alle Gespräche und Gebete und lass doch, dass wir erleben dürfen, dass wir dich kennenlernen als liebenden Gott, der vergibt, der heilt, der hilft, der befreit, der Hoffnung schenkt. Sei mit uns in dieser Nacht, berühre uns mit Kraft, mit Herrlichkeit, mit Liebe, mit Besonnenheit, beschenke uns mit deiner Gnade und stärke die Hoffnung auf Herrlichkeit. Wenn wir dich erlebt haben, dann mach uns auch bereit, Zeugnis zu geben in der Gemeinde und in dieser Welt. Amen.